Es ergibt sich im Moment so eine sehr surreale Stimmungslage. Jetlag, New York-Eindrücke, Halloween, langes Wochenende, Kapitalmarktentwicklungen.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch.
Und wenn ich das alles zusammenkürze und nur auf Themen aus dem Kapitalmarkt mich beschränke, dann ist es deswegen interessant, weil es egal ist, wo ich mich befinde, die täglichen Informationen, die tägliche Kommunikation ist gleich, ob ich das jetzt von Europa aus zeitversetzt mit Fondsmanagern und meinen Kontaktleuten durchführe oder direkt in New York, wir bei einem Café sitzen. Es ist kein Unterschied. Es war in sehr vielen Gesprächen Thema, dass es fast angenehmer ist, sich über Video zu treffen. Mit drei Personen haben wir das auch in New York gemacht, weil es einfach aufgrund der Verkehrslage nicht möglich war, dass wir uns treffen konnten. Und somit haben wir uns über Video unterhalten. Und dann haben wir eigentlich gelacht, dass es nur für diese Unterhaltung über Video völlig unsinnig wäre, nach New York zu fliegen, wenn ich jetzt nur geschäftlich und nur deswegen dort gewesen wäre. Passt es einfach nicht mehr in die Zeit. Und ja, das ergibt so eine interessante Mengenlage. Und mein Eindruck von der Stadt ist auch sehr ähnlich. Am besten hat mir bei diesem Aufenthalt jetzt in New York dieser neue District mir gefallen. New Meatpacking District. Das ist auf der Westseite von New York. Früher war New York eher Downtown, Midtown, Central Park rundherum. Und dann haben sich einzelne Gegenden raus etabliert. Soho hat einen bestimmten Flair mitgebracht und es war was Interessantes. Aber das, was die aktuelle Veränderung am besten derzeit widerspiegelt, das ist eben New Meatpacking District. Was ist anders? In den früheren Zentren des Kapitals und der Macht in New York, in Downtown, die riesigen Türme und überwiegend Büros, die dann am Abend nur noch bevölkert waren von den Workaholics und vielleicht auch von jenen, die in New York gearbeitet haben, sich eh keine Wohnung leisten konnten und dann froh waren, dass sie möglichst lang immer im Büro bleiben konnten. Und am Wochenende und am Abend waren aber sonst diese Viertel leer. Da war es ganz schwierig, Leben reinzubekommen. Diese alten Gebäude, die haben, man sieht auch, die haben ein Problem mit der neuen Energieeffizienzfrage, sind auch nicht mehr zeitgemäß aufgebaut. Viele werden jetzt mühsam renoviert. Die Renovierungsarbeiten sind aber nicht so einfach, weil natürlich das sehr viel kostet, aber die Kaufkraft mittlerweile aus diesen Gegenden abgewandert ist. Auch in New York sieht man ganz stark, dass die Menschen nicht mehr jeden Tag ins Büro strömen, sondern auch dort Homeoffice und die mobile Arbeitswelt sehr, sehr stark Einzug gehalten hat. Das tut der Stadt gut. Es ist teilweise weniger Verkehr, es ist weniger Hektik. Es ist ein komplett verändertes Bild. Und dann in diesen neuen, auf der Westseite, in den neuen Räumen, dort verschwimmt Privat- und Arbeitswelt viel mehr oder lebt nebeneinander. Diese tagsüber nur Business und am Abend dann leer oder am Abend privat und tagsüber eher Businessleute, diese Trennung gibt es nicht so stark. Und wenn man dort durchgeht, die Gebäude sind nicht mehr so eng, so dicht gebaut. Technisch auf einem ganz anderen Level. Es sind eher Lebensräume, Lebensqualitätsräume, die dort geschaffen werden. Man sieht auch, dass überall einfach so quasi nebenbei Arbeit Teil des Lebens ist. Menschen, die nach dem alten New York-Gefühl der 90er Jahre suchen, sind sicher enttäuscht, weil es das so in dieser Form nicht mehr gibt oder mit sehr viel Krampf versucht wird, irgendwie am Leben zu halten. Das Gefühl hatte ich beim Macy's zum Beispiel, wenn man reingeht in das riesige Einkaufshaus und geht da durch, das ist dann irgendwie so, ich möchte, aber kann nicht mehr, schwingt durch. Und wenn man dann eben auf der Westseite ist, verliert sich da fast die Zeit, weil einfach die Dimensionen, die Eindrücke ganz anders sind. Und dort geht es eben um Lebensqualität. Da ist das vom Altersschnitt her, alle, die sich dort bewegen, deutlich jünger und nicht mehr quasi nicht die Alten, die in Downtown oder in den großen Hochhäusern oder rundherum bei den Hochhäusern sich bewegen. Das war so mein Eindruck von New York. Es ist faszinierend, also zu sehen, dass selbst so große Städte sich umkleiden, umziehen, umtransformieren und ja, man sieht, dass die Zeit sich sehr, sehr rasch auch dort verändert. Wenn wir die Eindrücke aus der letzten Woche zusammenfassen, naja, dann kann man grob sagen, dass der Kapitalmarkt sehr stark ist im Moment. Erinnern wir uns nur zurück, vor etwa 2 Jahren haben wir darüber gesprochen, wenn irgendwann einmal diese großen sogenannten Big Tech-Unternehmen, die Big Five, Probleme bekommen, ihre Zahlen nicht mehr stimmen, dann werden die Big Five, die großen Indizes in die Tiefe reißen. Wir hatten Phasen, da hat die Big Five, die 5 größten börsenkapitalisierten Unternehmen, haben mehr als 25% des Standard & Poor's Index ausgemacht. Von diesen großen Unternehmen hat letzte Woche Microsoft auf die Nase bekommen, Alphabet auf die Nase bekommen, Amazon in der Spitze 20% am Wert verloren. Das wäre in Dollar umgerechnet ungefähr 200 Milliarden Dollar Kapital, also Börsenkapitalisierungswert vernichtet. Wenn das unter bestimmten Umständen als Nachricht rauskäme, 200 Milliarden an einem Tag Börsenwert vernichtet, dann könnte das zu einem Erdbeben führen. Im Moment ist aber so, dass die Markttiefe, die Marktbreite da ist und der Standard & Poor's Index sich sehr, sehr gut hält, obwohl eben die paar großen Techs im Moment eher daran leiden. Es gibt einen, der sich fast wie eine Festung in dieser Brandung hält. Das ist Apple. Obwohl Dell rückläufige Zahlen bei der PC-Nachfrage verkündet, HP, genauso führend im PC-Bereich, meldet schlechtere Zahlen. Und als Antwort darauf kommt Apple raus und bei den Macs steigen die Zahlen. Sie haben sogar 2 Milliarden mehr Umsatz erreicht, als die Analysten erwartet haben. Und Apple macht noch etwas. Sie veröffentlichen nicht mehr alle verkauften Gerätezahlen, sondern sie veröffentlichen derzeit die margenstarken Modelle. Und sie veröffentlichen ihre Margen und die Prognosen auf die Margen. Das ist im Ende das, was für den Kapitalmarkt wichtig ist. Und Apple hat ähnlich wie viele andere Unternehmen eine sehr, sehr starke Preissetzungsmacht. Die Marke ist sehr, sehr stark. Die wird auch dann gekauft, wenn es der breiten Masse nicht so gut geht. Und das Interessante ist, dass Apple hier es schafft, Telefone, die technisch nicht wirkliche Neuigkeiten haben oder Neuerungen haben, teurer zu verkaufen. Und das geht nur, wenn die Marke so stark ist und fast schon wie eine Bastion dasteht. Gekoppelt wieder diese Entwicklung mit der Erklärung, die ich mit meinem Sohn ja letzte Woche durchbesprochen habe. Wie schaut es aus, wenn ein Unternehmen an die Börse geht und was müssen Firmen erfüllen? Das sehen wir auch jetzt bei den großen Unternehmen. Die Unternehmen, die Firmen sind irgendwann an die Börse gegangen, die Geschäftsmodelle sind bewertet worden und dafür gab es irgendwann einmal einen Basiskurs. Und sobald ein Basiskurs gebildet wurde, geht der Kapitalmarkt her und stellt sofort die Frage, okay, was erwarte ich mir von diesem Geschäftsmodell in einem Quartal? Und diese Erwartungen bis zur nächsten Quartalsmeldung, die werden dann sofort eingepreist. Dann kommen die Quartalszahlen. Letzte Woche war eine der stärksten Quartalsmeldungen, die wir so während des Jahres haben. Und ein Großteil der Unternehmen hat deutlich bessere Quartalszahlen gemeldet, als befürchtet wurde. Das heißt, wenn die Zahlen besser sind als die Erwartungen, dann korrigieren die Kurse quasi just in time nach oben. Wenn die Zahlen schlechter sind, als erwartet wurde, dann korrigieren die Kurse nach unten. Waren das die Kurskorrekturen, die wir gesehen haben bei Amazon, bei Microsoft und bei Alphabet? Nein. Sondern nachdem die vergangenen Kurserwartungen jetzt gemeldet wurden und richtig eingepreist wurden, dann kommt die nächste Kursbewegung im Zusammenhang mit dem Ausblick. Was sagen die Unternehmen? Wie geht's weiter? Welche Maßnahmen setzen sie? Hier wird das Management auch bewertet. Da wird die Frage gestellt, was signalisiert das Management? Werden sie zum Beispiel, wenn die Umsätze nicht so gut laufen, werden sie Kosten kürzen, werden sie Stellen abbauen? Und da haben wir zum Beispiel eine Entwicklung gesehen. Facebook hat nichts, der Zuckerberg hat nichts in diese Richtung signalisiert. Die Zahlen sind schlechter, die Aussichten sind schwächer, 60% Cashflow-Rückgang. Und Facebook hat nichts gesagt, dass er zum Beispiel Personal abbauen will. Und somit ist der Kapitalmarkt sofort gekommen und Kaching 27% minus. Und alleine nur aufgrund der Aussichten. Eine andere Geschichte war zum Beispiel Intel. Intel hat ähnliche Schwierigkeiten wie Facebook, hat auch gemeldet, dass die Aussichten im nächsten Quartal eher schwächer sein werden, aber im letzten Satz haben sie nur dazu gesagt, ja, die Aussichten sind schlechter, aber wir werden die Betriebsfixkosten senken. Und damit haben sie signalisiert, sie werden Personal abbauen, sie werden möglicherweise entlassen, sie werden also die Kosten nach unten drücken. Und allein nur diese Aussage hat genügt, dass Intel nicht so wie Facebook sofort zum Schafott geführt wird. Und eine Geschichte ist noch sehr interessant, weil wir darüber sehr oft sprechen, wenn jemand mit dem Auto sehr viel unterwegs ist. Dann merkt er natürlich, wie die Benzinpreise sich in den vergangenen Monaten, Jahren sich erhöht haben. Und man kann sich jetzt darüber ärgern, dass die Benzinpreise nach oben gehen. Oder, darüber sprechen wir hier auch sehr oft, man schaut sich an als Anleger, wo gebe ich während meines normalen täglichen Lebens Geld aus? Welche Unternehmen profitieren von mir? Welche Industriesparten profitieren von mir? Weil ich nun mal tagtäglich dementsprechende Ausgaben habe und teilweise kann ich aus diesen Ausgaben gar nicht raus. Und sinnvoll wäre es, diese Unternehmen in mein Portfolio hineinzukaufen. Das heißt, wenn ich schon sehr viel Auto fahre, dann ist es sinnvoll, mir anzuschauen, welche Lösungen, welche Produkte beinhalten die Energieversorger, die Raffinerien, die klassischen Energieversorger. Es ist jetzt völlig egal, wie ich dazu jetzt stehe, dass die erneuerbare Energie schneller oder langsamer kommen sollte. Wenn ich tagtäglich darauf angewiesen bin, mit dem Auto von A nach B zu fahren und dem tanken muss, dann wäre es ganz gut, wenn diese Unternehmen in meinem Portfolio drinnen sind. Und ich reite auf diesen Gedanken deswegen jetzt länger herum, weil ich habe zwei Unternehmen jetzt am Wochenende mir näher angeschaut und ich empfehle die Unternehmen bitte nicht. Also ich bin für Privatanleger sonst immer auf der Seite, dass es Sinn macht, dementsprechende Investmentfonds zu kaufen, wo man sehr breit diese Unternehmen und andere auch noch mitnimmt, weil es also hier deutlich riskanter wäre, einzelne Unternehmen selber als Privatanleger zu kaufen. Aber die zwei, da müssen wir die Zahlen kurz zerlegen, weil die sind zum Hinknien. Chevron, einer der größten Ölproduzenten, produziert 3 Millionen Barrel Öl am Tag. So im letzten Quartal jetzt. 2,7 Milliarden Dollar wurden an Dividende an die Aktionäre ausgezahlt. Das heißt, wenn jemand direkt Chevron-Aktien hat oder Investmentfonds zum Beispiel oder Vermögensverwaltungen hat, dann werden hier Dividenden ausgezahlt und das bekommen die Anleger. Die haben ihre Investitionen im Vergleich zum Vorjahr, und das war damals schon nicht wenig, um plus 50% erhöht. Chevron hat im sechsten Quartal hintereinander permanent Verschuldung abgebaut. Das heißt, sie haben Anleihen auslaufen lassen, sie haben Anleihen zurückgezahlt, damit sie keine Verschuldung haben, die sie drückt. Sie haben 3,8 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe im letzten Quartal verwendet und werden das gleiche noch einmal 3,8 Milliarden Dollar verwenden, um im vierten Quartal wieder Aktien rückzukaufen. Die Zahlen sind einfach, die Größenordnungen unglaublich. Und ähnlich wie Chevron, ein zweiter Gigant, Exxon. Exxon hat einen operativen Cashflow gemeldet für den dritten Quartal in der Höhe von 24 Milliarden Dollar. Auch hier die Kapitalinvestition ist im dritten Quartal gesteigert worden auf 5,7 Milliarden Dollar. Im gesamten Jahr, heuer 2022, wären es ungefähr 16 Milliarden Dollar, die investiert wurden, einfach in neue Förderkapazitäten und auch in neue Energieformen. Man muss dazu sagen, dass sowohl Chevron als auch Exxon sehr, sehr hohe Summen in erneuerbare Energieformen investieren, weil sie in dieser Energietransformation natürlich genauso mit teilnehmen wollen. Sie haben ihre Investitionssummen angekündigt, dass sie bis 2024 auf 24 Milliarden steigern wollen, von jetzt 16, noch einmal steigern auf 24 Milliarden. Exxon hat im letzten Quartal 8 Milliarden an die Aktionäre ausgeschüttet, teilweise über Dividenden und teilweise über Rückkaufsprogramme. Und während vorhin Chevron, haben wir gesagt, 3,8 Milliarden in einem Quartal für Aktienrückkaufs verwendet. Das wäre jetzt Pi mal Daumen im Jahr ungefähr 15 Milliarden für Aktienrückkauf. Verwendet Exxon nur im Jahr 2023 30 Milliarden für eigene Aktienrückkäufe. Also, wenn man die Zahlen anschaut, ich weiß, das sind jetzt viele Zahlen und wenn jemand damit nichts zu tun hat, dann schwimmt man jetzt nur hier bei den Milliarden und Billionen. Die Größenordnungen sind gigantisch, aber man muss sich mal vorstellen, bei der ganzen Energiediskussion und Energiethematik kann ich auf der einen Seite natürlich immer jammern und sagen, die Preise gehen nach oben. Oder ich schaue mir als Anleger an, wenn ich sowieso anlege, wenn ich sowieso Reserven für mich aufbaue, dann solche Industriesparten mit dazu zu nehmen, die von der aktuellen Energiefrage und von der gesamten Energiewende dementsprechend profitieren werden. Ja, also das war so zusammengefasst, die Zahlen, die waren die Krönung. Nachdem ich das im Flieger mir angeschaut habe und analysiert habe, hat das zu dieser Surrealität sehr, sehr gut dazu gepasst, in der ich mich so in den letzten paar Tagen befunden habe. Vielleicht hat man das ein bisschen auch rausgehört in den Podcasts, weil die ganzen Eindrücke, die auf uns da eingeprasselt sind, ja, surreal waren. China hat weiterhin auf der anderen Seite normale Probleme. 16 Milliarden Dollar sind wieder reingepumpt worden ins Bankensystem. Das war das zweitgrößte Rettungspaket des heurigen Jahres. Das ist im Stillschweigen im Hintergrund passiert. Darüber ist nicht sehr viel gesprochen worden. Japan hat ein 200 Milliarden Dollar Investitionspaket gegen die Inflation beschlossen. Japan ist an sich schon ein Wahnsinn, da wird Geld produziert ohne Ende. Und die Verbraucherpreisindizes, die rausgekommen sind, waren sowohl für Deutschland als auch Italien höher. Das heißt, wir sehen weiterhin, dass die Inflation in Europa ganz sicher nicht so schnell verschwinden kann. Und deswegen lohnt es sich, wie gesagt, in den Portfolios auch mal zu beleuchten, anzuschauen, wo gibt man selber Geld aus, wo ist man Teil der gesamten Wirtschaft, wo ist man darauf, ja, wo ist man gezwungen, die höheren Preise zu akzeptieren und wie könnten diese höheren Preise dann zumindest im Anlagebereich eine Kompensation wieder zurückkommen lassen. Morgen wird es keine Podcast-Folge geben, aber am Mittwoch wieder. Ich freue mich, wenn wir jetzt wieder in unserem normalen, nach dem Jetlag, im normalen Rhythmus ankommen werden. Am Mittwoch am Abend werde ich mit dem Martin Mikulik wieder unseren regelmäßigen Monatsanfang Kapitalmarkt-Talk haben. Wir werden uns speziell darüber unterhalten, was Anleger, die sehr stark anleihenlastige Portfolios haben, in der jetzigen Situation und mit den Aussichten, die wir vor uns haben, was sie da machen können. Nicht nur eine Erklärung, warum sich die Themen so entwickeln, wie sie sich entwickeln, sondern ganz konkret Überlegungen, was kann ich in der jetzigen Situation machen. Wenn jemand Lust und Laune hat, bitte kurz eine Rückmeldung und wir werden es dann ermöglichen, dass man bei unserem Gespräch per Zoom dabei sein kann. Ansonsten wünsche ich auch heute einen erfolgreichen Tag. Liebe Grüße und freue mich auf die nächste Folge, wenn wir uns wieder hier bei einem Podcast aus dem Kaffeesatz hören werden.
Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.